Das Wasser unter uns glitzerte wie flüssiges Glas, während das kleine Wasserflugzeug an Höhe verlor. Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog, als die Maschine tiefer sank. Das Dröhnen des Motors vibrierte durch den schmalen Rumpf. Unter uns lag der See. Endlos, still, umrahmt von einem dichten Wald, der sich bis an den Horizont zog. Kein Dorf, keine Straße, kein Geräusch, außer dem monotonen Brummen des Propellers. »Ist das nicht großartig?« rief Mark gegen den Lärm an. Sein Gesicht leuchtete vor Begeisterung. »Schau dir das Wasser an, Ethan. So klar, man kann bis auf den Grund sehen.« Ich nickte nur flüchtig. Für ihn war das hier ein Abenteuer. Für mich 3 Tage ohne Empfang, ohne Freunde, ohne Fluchtmöglichkeit. Eine Zwangspause mitten im Nirgendwo. Lilly saß auf der anderen Seite, Kopfhörer in den Ohren, den Blick stur auf ihr Handy gerichtet. Sie tippte mit einer Mischung aus Eile und Verzweiflung, als wollte sie ihre letzten Nachrichten noch in die Welt schicken, bevor das Signal versiegte. Der Pilot, Ben Ortega, lenkte das Flugzeug ruhig Richtung Seeoberfläche. »Wasser ist heute ruhig«, sagte er über seine Schulter. »Wir haben Glück. Wenn der Wind kippt, wird das hier eine Schaukelpartie.« Dann berührten die Schwimmer das Wasser. Ein dumpfer Schlag, ein Ruck durch den Rumpf, dann ein Gleitgeräusch, als das Flugzeug über die glatte Oberfläche schoss. Sprühnebel spritzte gegen die Fenster. Mark jubelte. Lilly sah auf, erschrocken und genervt zugleich. »Perfekte Landung, Ben«, rief Mark. Der Pilot grinste nur leicht und steuerte das Flugzeug zu einer flachen Felsformation, die wie ein natürlicher Steg in den See ragte. »Hier ist euer Landeplatz«, sagte er. »Ich helfe beim Ausladen, aber ich sollte bald zurück. Das Wetter ändert sich hier schnell.« Als der Motor verstummte, senkte sich eine bedrückende Stille über uns. Kein entferntes Brummen, kein Verkehr, nur das leise Plätschern des Wassers und vereinzelte Vogelrufe. Die Luft roch nach Harz, feuchtem Stein und Kälte. Lilly zog die Kopfhörer ab und hob ihr Handy über den Kopf. »Kein Signal«, murmelte sie. »Genau das ist der Sinn«, sagte Mark zufrieden. 3 Tage nur wir drei. Keine Arbeit, kein Internet, kein Stress.« Ich tauschte mit Lilly einen Blick, der mehr sagte als Worte. Sie seufzte laut, während Ben die Tür öffnete. Der Geruch von nassem Holz und Erde drang herein. Wir stiegen auf die Schwimmer, dann auf den Fels. Das Gestein fühlte sich warm an von der Sonne, glatt und unheimlich still. Gemeinsam luden wir das Gepäck aus. 3 große Rucksäcke, eine Kühlbox, ein Beutel mit Ausrüstung und Marks geliebte Angelruten. Lilly stand abseits, als wäre sie gedanklich schon auf dem Rückflug. »Denk dran«, sagte Ben, als er das letzte Stück Gepäck an Mark übergab. »Ich komme am Freitag um 16 Uhr zurück. Wenn was passiert, benutzt das Funkgerät, aber Empfang kann unzuverlässig sein. Ich versuche täglich reinzuhören.« Mark nickte eifrig. »Kein Problem. Ich habe alles vorbereitet.« Der Pilot musterte ihn kurz, als wolle er etwas sagen, ließ es dann aber. »Wenn sich die Wolken aus Norden verdichten, sucht das Notlager auf. Die Koordinaten sind im Kartenetui. Alles unter Kontrolle«, versicherte Mark. Wenige Minuten später war das Flugzeug wieder auf dem Wasser, drehte in den Wind und hob ab. Das Motorengeräusch verklang in der Ferne, bis nur noch das Rauschen der Bäume übrig blieb. Mark atmete tief ein. »Na los, wir haben knapp 1,5 Kilometer bis zum Lagerplatz. Wird ein schöner Spaziergang.« »Ein Spaziergang in dieser Hitze?«, murrte Lilly. »Es sind höchstens 24 Grad«, sagte ich. »Könnte schlimmer sein.« »Danke für die Unterstützung, Ethan«, rief Mark gut gelaunt. Er marschierte voraus, den Kompass in der Hand. Ich folgte, Lilly hinter mir. Der Pfad war kaum zu erkennen, eher ein schmaler Abdruck im Unterholz als ein richtiger Weg. Die Bäume schlossen sich schnell über uns, das Licht wurde grünlich und kühl. Der Boden war weich, mit Schichten aus Laub und Moos bedeckt, jeder Schritt ein gedämpftes Knacken. Wusstet ihr, dass diese Insel einst von den Anishinaabe für Rituale genutzt wurde? begann Mark in seinem typischen Lehrerton. Manche glauben, hier gäbe es noch alte Steinformationen, Überreste von Zeremonienplätzen. Faszinierend, murmelte Lilly. Ich schwieg. Die Luft war schwer, süßlich vom Harzgeruch, und irgendetwas am dichten Wald ließ mich unruhig werden. Es war nicht bloß die Einsamkeit. Es war das Gefühl, dass der Wald uns beobachtete. Nach etwa 40 Minuten lichteten sich die Bäume. Wir traten in eine kleine Lichtung, vielleicht 10 Meter im Durchmesser. Eine Quelle plätscherte am Rand, das Gras war kurz, der Boden eben. Perfekt, sagte Mark zufrieden. Hier bauen wir auf. Er verteilte Aufgaben. Ich sammelte Steine für die Feuerstelle, Lilly füllte Wasserflaschen mit dem Filtergerät, Mark errichtete sein Zelt. Als die Sonne hinter den Baumwipfeln versank, standen 3 kleine Zelte im Dreieck um den Feuerplatz, Flammen züngelten an einem Topf mit kochendem Wasser. Das Essen, gefriergetrocknete Nudeln, schmeckte nach Pappe, doch Mark lächelte wie bei einem Festmahl. Also Ethan, bald Abschlussjahr, oder? Schon Pläne fürs College? Noch nicht, sagte ich. Und du, Lilly? Vielleicht ein Fotokurs? Mein Handy reicht, murmelte sie. Mark nickte. Der Optimismus wich kurz aus seiner Stimme. Naja, morgen gehen wir fischen und erkunden vielleicht den Nordhang. Ich habe gehört, da gibt es Felsformationen. Klingt spannend, sagte ich tonlos. Als die Dunkelheit den Wald verschluckte, begannen die Tiere zu rufen. Ein Chor aus Insekten, Fröschen und fernen Vogelstimmen. Mark ging früh schlafen, Lilly kurz danach. Ich blieb noch eine Weile am Feuer, starrte in die Glut und lauschte der Stille zwischen den Geräuschen. Der Wind flüsterte in den Wipfeln, als würde der Wald heimlich sprechen. Als ich schließlich mein Zelt schloss und mich in den Schlafsack legte, war mir klar, dass diese Insel nicht einfach nur Natur war. Irgendetwas an ihr fühlte sich wach an, wie ein Lebewesen, das auf uns wartete. Am nächsten Morgen hing Nebel über dem See. Dünne weiße Schwaden zogen über die Oberfläche und verschwanden zwischen den Bäumen. Ich wachte früh auf, das Zelt feucht vom Tau, und hörte das leise Knistern des Feuers. Mark hockte davor, die Hände über die Flammen gehalten, während Wasser in einem kleinen Topf brodelte. »Morgen, Schlafmütze«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Haferbrei ist fast fertig.« Ich blinzelte gegen das fahle Licht. Lilly schlief noch, eingerollt in ihren Schlafsack. »Wie spät ist es?«, fragte ich. »Kurz nach 6. Perfekte Zeit, um was zu erleben.« Ich stöhnte. Mark lachte leise. »Nach dem Frühstück wandern wir Richtung Norden. Ben hat gesagt, dort gibt es altes Gelände. Vielleicht finden wir Überreste der alten Kultstätten.« »Oder nur mehr Bäume«, murmelte ich. Er ignorierte den Kommentar. Lilly kam verschlafen aus ihrem Zelt, das Haar zerzaust, die Augen halb geschlossen. Sie nahm das Blechschälchen, das Mark ihr reichte, und rührte widerwillig im grauen Brei. »Ich hoffe, ihr habt wenigstens Empfang auf diesem mystischen Hügel«, sagte sie. »Kein Empfang, kein Stress«, antwortete Mark fröhlich. Eine Stunde später machten wir uns auf den Weg. Der Pfad war kaum erkennbar, nur ein leicht niedergetretenes Band aus Laub und Erde. Mark ging vorne weg, den GPS-Empfänger in der Hand, der leise piepte, wenn er die Richtung korrigierte. Ich folgte, Lilly einige Meter hinter mir, ihre Schritte träge, als zöge sie jede Bewegung in die Länge. Je tiefer wir in den Wald kamen, desto dichter wurde das Grün. Farnkraut reichte uns bis zu den Knien, zwischen den Bäumen spannte sich ein Netz aus dünnen Ästen, dass das Sonnenlicht in fahle Flecken zerstreute. Der Boden war weich, feucht, und der Geruch von nassem Holz lag schwer in der Luft. Nach etwa einer Stunde spürte ich, wie sich etwas veränderte. Es dauerte, bis ich merkte, was fehlte. Die Geräusche. Kein Vogelruf, kein Rascheln im Unterholz, kein Insektensummen, nur das Knirschen unserer Schritte. »Ist euch aufgefallen, wie still es ist?«, fragte ich. Mark blieb stehen und lauschte. »Friedlich, oder?« »Eher unheimlich«, sagte ich. Lilly trat neben mich. Ich mag das nicht. Es ist zu leer. Vielleicht liegt es am Wetter. Vor einem Sturm verstummen Tiere manchmal. Mark setzte seinen Weg fort, als wäre nichts gewesen. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass der Wald uns beobachtete, dass etwas in der Stille lauerte und nur darauf wartete, dass wir tiefer gingen. Kurz darauf durchbrachen wir den letzten Vorhang aus Farn und Gestrüpp und die Bäume öffneten sich zu einer Lichtung. Sie war rund, vielleicht 20 Meter im Durchmesser. In ihrer Mitte standen 7 gewaltige Steine, jeder etwa 2,5 Meter hoch und mit Moos bedeckt. Sie bildeten einen perfekten Kreis. Mark blieb stehen, als hätte ihn der Anblick getroffen. »Unglaublich«, flüsterte er. »Das muss einer dieser rituellen Plätze sein, von denen ich gelesen habe.« Ich trat näher. Der Boden im Innern des Kreises war ungewöhnlich eben. Das Gras dort deutlich kürzer als außerhalb. Der Wind schien den Platz zu meiden, als herrsche darin eine andere Luft. Lilly nahm ihr Handy aus der Tasche. »Na toll, kein Empfang, aber wenigstens ein Foto.« Ich ging zu einem der Steine und beugte mich vor. Über die Oberfläche zogen sich feine Gravuren, Spiralen, Linien, unklare Figuren, die aussahen wie Menschen oder Tiere, von der Zeit fast ausgelöscht. Ich legte vorsichtig die Hand auf die kalte Oberfläche. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass der Stein vibrierte. Dann, ganz schwach, hörte ich etwas. Flüstern, kaum wahrnehmbar, wie Stimmen aus weiter Ferne. Ich zog die Hand ruckartig zurück. »Habt ihr das gehört?«, fragte ich. »Was denn?« Mark stand an einem anderen Stein, machte Fotos mit seiner Kamera. Stimmen, so als würden Leute reden. Er sah auf, leicht amüsiert. »Vielleicht der Wind in den Ästen oder deine Fantasie.« »Es gibt keinen Wind«, entgegnete ich. Er winkte ab. »Diese Orte können einem Streiche spielen. Alte Energie, wie manche sagen.« Lilly war inzwischen in die Mitte des Kreises gegangen. »Hier drin ist es kälter«, sagte sie leise. Ich spürte es auch. Die Luft war dichter, als würde etwas auf uns drücken. Ich sah zum Waldrand. Das Licht dort schien grünlicher, beinahe trüb. Mark war in seinem Element. »Das ist eine bedeutende Entdeckung«, sagte er begeistert. »Wir müssen morgen wiederkommen, mit Papier und Kohle, um die Gravuren zu übertragen. Oder wir gehen einfach zurück«, sagte Lilly. Ich nickte. »Das hier fühlt sich falsch an, Dad.« »Mark«, korrigierte er beiläufig. »Ich weiß, ihr findet das gruselig, aber das ist Geschichte. Das hier ist uralt. Vielleicht stammen die Steine von einem Stamm, der längst verschwunden ist.« Während er redete, hatte ich das Gefühl, dass sich etwas zwischen den Steinen bewegte. Ein Schatten, kaum erkennbar. Ein Hauch von heller Bewegung im Augenwinkel. Als ich genauer hinsah, war da nichts. Nur das unbewegte Gras. »Können wir jetzt gehen?«, fragte Lilly. Mark seufzte, doch er gab nach. »Na gut, aber ich komme morgen nochmal her, mit besserem Licht. Als wir die Lichtung verließen, sah ich mich ein letztes Mal um. Zwischen zwei der Steine meinte ich, etwas Helles zu sehen, wie einen Fetzen Stoff, der kurz im Schatten hing und dann verschwand. Ich wollte etwas sagen, schwieg aber. Der Rückweg zog sich. Der Wald war wieder laut, als wir uns entfernten. Ein einzelner Vogelruf, das Rascheln im Unterholz, fast als hätte die Natur den Atem angehalten, solange wir im Kreis waren. Als wir am Lager ankamen, war die Sonne schon tief gesunken. Mark wirkte zufrieden, Lilly wortlos. Ich setzte mich ans Wasser und blickte auf die spiegelnde Oberfläche des Sees. Alles schien ruhig, zu ruhig. Doch in mir hallte noch immer das Flüstern nach, das ich am Stein gehört hatte. Undeutlich, aber voller Bedeutung, wie Stimmen, die mich beim Namen rufen wollten. Ich wusste nicht, was sie sagten, nur dass sie noch nicht verstummt waren. Der Abend senkte sich rasch über die Insel. Ein fahles Licht lag über dem See, und der Nebel von morgens kehrte zurück, dichter und grauer als zuvor. Das Feuer brannte schwach, die Flammen warfen zitternde Schatten auf die Zelte. Mark saß auf einem umgestürzten Baumstamm und rührte mit einem Löffel in seinem Blechbecher. »Morgen gehen wir zurück zu den Steinen«, sagte er, ohne aufzusehen. »Ich will die Gravuren dokumentieren, bevor das Wetter umschlägt.« Lilly rollte mit den Augen. »Vielleicht lassen wir die Steine einfach in Ruhe. Sie wollen offenbar nicht, um dass wir da sind.« »Steine wollen nichts, Lilly«, erwiderte Mark ruhig. »Aber sie erzählen Geschichten, wenn man hinhört.« Ich schwieg. Seit wir zurück waren, fühlte ich mich beobachtet. Selbst hier am Feuer, mit dem Schein auf unseren Gesichtern, wirkte der Wald zu nah, zu lebendig. Ich sah immer wieder in die Dunkelheit, wo die Bäume wie Wände standen. Dort, wo kein Licht mehr hinfiel, schien die Finsternis eine Form zu haben, als würde sie atmen. Nach dem Essen legte Mark noch ein paar Äste nach. »Wir sollten bald schlafen«, meinte er. »Morgen wird anstrengend. Der nördliche Hang liegt fast 2 Kilometer entfernt.« »Ich gehe jetzt schon«, murmelte Lilly und verschwand in ihr Zelt. Mark sah ihr nach, dann zu mir. »Ich weiß, du bist nicht begeistert von dieser Reise, aber irgendwann wirst du verstehen, warum ich das wollte.« »Vielleicht«, sagte ich. Er nickte, erhob sich und verschwand kurz darauf ebenfalls in seinem Zelt. Zurück blieb ich, allein am Feuer. Die Glut warf ein orange-rotes Leuchten auf meine Hände, und das Knistern war das einzige Geräusch. Ich starrte in die Flammen, bis die Formen darin verschwammen. Dann fiel mir auf, dass es zu still war. Keine Grillen, keine Vögel, kein Rascheln. Nur der Wind, der sich irgendwo zwischen den Stämmen verlor. Ich legte einen weiteren Ast nach, doch das Gefühl blieb. Dieses unruhige, kalte Vibrieren in der Luft. Ich löschte das Feuer mit einem Schwall Wasser und sah, wie Dampf in dünnen Schleiern aufstieg. Nur Einbildung, flüsterte ich mir selbst zu. Ganz normaler Wald. Trotzdem drehte ich mich mehrmals um, bevor ich mich in mein Zelt kroch. Drinnen war es stickig. Ich lag auf dem Schlafsack, die Taschenlampe griffbereit neben mir. Von draußen kam das leise Rascheln des Waldes, doch unter die natürlichen Geräusche mischte sich etwas anderes. Ein Laut, zu leise, um ihn genau zu erkennen, wie eine Stimme, die man fast, aber nicht ganz versteht. Ich hielt den Atem an. Da war es wieder. Ein Flüstern, kaum hörbar, aus Richtung der Bäume. Mehrere Stimmen, durcheinander, bruchstückhaft, als würden sie miteinander sprechen. Dann formte sich eine einzelne Stimme heraus. Weiblich, sanft und doch fremd. Wie aus einer anderen Zeit. »Ethan!« Ich setzte mich ruckartig auf. Mein Herz schlug so laut, dass ich den nächsten Laut fast überhörte. »Komm zu mir, mein Kind!« Ich schaltete die Taschenlampe ein, der Lichtstrahl zuckte über die Zeltwand. Nichts. Nur das fahle Orange des Stoffes. »Lilly?« rief ich flüsternd. Keine Antwort. Ich zog den Reißverschluss auf und spähte hinaus. Das Lager lag im Mondlicht, ruhig und unbewegt. Der See glitzerte wie Glas. Wieder kam das Flüstern. Diesmal näher, vom Waldrand. »Komm zu mir!« Mir lief eine Gänsehaut über den Rücken. Ich richtete den Lichtstrahl in die Dunkelheit, doch das Licht reichte nur wenige Meter weit. Etwas knackte zwischen den Bäumen, ein Zweig, der brach. »Dad?« rief ich. Mark rührte sich nicht in seinem Zelt. Nur der Wind antwortete, wenn es überhaupt Wind war. Ich schloss den Reißverschluss und legte mich wieder hin, doch an Schlaf war nicht zu denken. Ich lauschte. Nach einer Weile hörte ich ein leises Kratzen direkt neben meinem Zelt, wie Nägel, die über Stoff fuhren. Ich erstarrte. Das Geräusch wanderte langsam über die Wand, dann wieder zurück. »Nur ein Ast«, redete ich mir ein, doch das Kratzen folgte einer Bewegung, nicht dem Wind. Dann hörte ich wieder die Stimme, ganz nah. Mein Kind. Ich griff nach der Taschenlampe und schaltete sie ein. Nichts. Nur das leise Zittern meiner Hände. Ich zwang mich, die Lampe auszuschalten und wartete, den Atem flach. Draußen knirschte der Boden. Schritte, leise, aber eindeutig menschlich. Ich schob den Reißverschluss nur einen Spalt auf. Vor meinem Zelt lag etwas auf dem Boden. Ein kleiner, grob genähter Beutel, etwa so groß wie meine Handfläche, aus grauem Stoff. Ein dünner Lederriemen hielt ihn verschlossen. Ich spürte, wie meine Kehle trocken wurde. Der Beutel war vorher nicht da gewesen. Ich zog ihn vorsichtig zu mir hinein, schloss den Eingang wieder und betrachtete ihn im Licht der Lampe. Er war leicht, aber etwas klapperte darin. Ich löste die Schnur, öffnete ihn und kippte den Inhalt in meine Hand. Kleine, weißgebleichte Knochen fielen heraus, winzig, vielleicht von einem Vogel oder einem Nagetier. Unter ihnen lag ein Zahn. Groß, spitz, eindeutig menschlich. Ich ließ alles fallen und starrte auf meine Handflächen, die nun staubbedeckt waren. Mein Herz raste. Ich wollte schreien, aber kein Laut kam heraus. Ein Schatten huschte über die Zeltwand. Ich erstarrte. Die Umrisse eines Kopfes, dann einer Schulter, als würde jemand draußen stehen und lauschen. Ich konnte keinen Atem hören, keine Schritte. Aber der Schatten blieb. Plötzlich drang von draußen Marks Stimme durch die Stille. »Alles in Ordnung, Ethan?« Ich brauchte einen Moment, um überhaupt zu antworten. »Ich glaube, ja.« »Dann schlaf«, sagte er. »Es ist spät.« Ich legte mich hin, unfähig, die Augen zu schließen. Der Schatten verschwand. Doch als ich die Taschenlampe ausschaltete, glaubte ich für einen Moment, eine Bewegung am Rand meines Zeltes zu sehen. Ein Hauch von Weiß, der sich langsam zwischen den Bäumen verlor. Ich lag wach bis zum Morgengrauen. Das Herz pochte in einem Rhythmus, der nicht mein eigener zu sein schien. Als endlich die Sonne durch die Baumspitzen brach, hatte ich das Gefühl, sie hätte mich nicht erlöst, sondern nur Zeugin dessen gemacht, was die Nacht begonnen hatte. Der Morgen kam grau und schwer, als hätte die Sonne selbst Angst, den Wald zu berühren. Ich fühlte mich, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Meine Augen brannten, meine Hände zitterten. Und das Bild des kleinen Knochenbeutels ließ mich nicht los. Er lag jetzt in der Außentasche meines Rucksacks, eingewickelt in ein Stück Stoff, das ich aus meinem Hemd gerissen hatte. Mark stand bereits am Feuer, rührte im Topf mit Haferbrei. »Morgen«, sagte er, als wäre nichts geschehen. »Gut geschlafen?« Ich wollte lügen, brachte aber nur ein tonloses »nicht wirklich« heraus. »Zu viel Wald, hm?« Er grinste, doch seine Augen wirkten müde. Man muss sich erst daran gewöhnen. Nach einer Nacht schläft man hier wie ein Stein. Lilly kam kurz darauf aus ihrem Zelt, das Handy in der Hand, obwohl sie längst wusste, dass es keinen Empfang gab. »Wenn ich hier raus bin, lösche ich jede Camping-App, die existiert«, sagte sie. Ich sah zum See. Der Nebel hing noch tief über der Wasseroberfläche und die Bäume spiegelten sich darin, als starrten sie zurück. Etwas an dieser Landschaft fühlte sich lauernd an. Beim Frühstück fasste ich mir ein Herz. »Ich habe heute Nacht was gehört«, sagte ich schließlich. Mark blickte auf. »Was gehört?« »Eine Stimme. Sie hat meinen Namen gesagt. Und ich habe etwas gefunden.« Ich zog den kleinen Stoffbeutel hervor und legte ihn auf den Tisch aus flachen Steinen. Mark nahm ihn in die Hand, drehte ihn, öffnete ihn und sah auf die Knochen. »Tierskelette«, sagte er nach kurzem Zögern. »Wahrscheinlich hat ein Fuchs oder ein Vogel den Beutel gefunden und hierher geschleppt.« »Tiere machen keine Beutel«, entgegnete ich. »Vielleicht war er Teil irgendeiner Forschung. Wildbiologen markieren Nester oder Beuteplätze mit Proben. Ist doch nichts Übernatürliches daran.« »Sie hat meinen Namen gesagt«, flüsterte ich. Mark sah mich an, dann lachte er kurz, zu kurz. »Du hast schlecht geschlafen. Das Gehirn spielt einem Streiche, wenn man übermüdet ist. Ich bilde mir nichts ein, sagte ich, schärfer als ich wollte. Er hob beschwichtigend die Hand. Beruhig dich, Ethan. Es ist alles in Ordnung. Heute bewegen wir uns. Frische Luft hilft. Wir gehen zurück zum Steinkreis und machen Fotos. Danach fischen wir. Ein klarer Tag bringt klare Gedanken. Lilly stieß ein genervtes Seufzen aus. Na, großartig. Wieder zu diesen komischen Steinen. Wir packten gegen 9 Uhr. Die Sonne drang nur schwach durch das Blätterdach und die Luft blieb feucht, fast klebrig. Der Weg führte wieder tiefer in den Wald. Diesmal schien er dunkler, dichter. Ich konnte den Geruch der Erde stärker wahrnehmen, süßlich und modrig zugleich. Nach etwa einer Stunde blieb ich stehen. Etwas in mir drängte, nicht weiterzugehen. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde ich gegen etwas Unsichtbares anstoßen. »Alles gut?«, fragte Mark. »Ich weiß nicht«, antwortete ich. »Der Wald klingt anders als gestern.« Er lauschte kurz, dann zuckte er die Schultern. »Vielleicht, weil du dich hineinsteigerst.« Doch er hatte Unrecht. Es war mehr als Stille. Es war eine Leere, eine Art Absenz von Leben. Keine Vögel, keine Insekten, kein Rascheln. Selbst der Wind hielt den Atem an. Als wir die Lichtung erreichten, sah alles unverändert aus. Die 7 Steine standen da, wie uralte Wächter. Doch diesmal schien die Luft über dem Kreis zu flimmern, fast wie über heißem Asphalt. Mark bemerkte es offenbar nicht. Unglaublich, sagte er begeistert. Seht ihr das Muster im Boden? Der Kreis ist perfekt, 7 Steine, genau gleichmäßig verteilt. Und das hier, seht ihr die Gravur? Ich trat näher. In der Mitte des Steins war eine Spirale, die sich nach innen drehte, wie ein Strudel. Ich berührte sie nicht, diesmal nicht. Ich mach Fotos, murmelte Lilly und hob ihr Handy. Als der Auslöser klickte, erlosch das Licht. Nur für eine Sekunde. Aber der Himmel verdunkelte sich, als wäre eine Wolke direkt über uns gezogen. Der Wind kam auf, drehte sich im Kreis und die Luft roch plötzlich nach Metall. Habt ihr das gesehen? Fragte ich. Einfach Wetterumschwung, sagte Mark, obwohl seine Stimme unruhig klang. Lass uns gehen, sagte Lilly. Ich will hier nicht mehr sein. Mark kniete sich nieder, um eine Zeichnung zu machen. Nur noch ein paar Minuten. Ich starrte in die Schatten zwischen den Steinen. Und da sah ich sie. Nur kurz. Ein heller Schimmer. Eine Gestalt. Kaum sichtbar, aber menschlich. Eine Frau. Oder etwas, das wie eine Frau aussah. Sie stand zwischen 2 Steinen. Bleich. Mit einem Kleid, das im Wind flatterte. Da! Rief ich. Und meine Stimme überschlug sich. Mark blickte auf. Was? Ich deutete auf die Stelle. Da war jemand. Er richtete den Blick auf die Lücke zwischen den Monolithen. Nichts. Nur Licht und Stein. Niemand da, sagte er ruhig, fast zu ruhig. Wahrscheinlich eine Reflexion. Ich wusste, was ich gesehen hatte. Etwas war dort gewesen. Etwas, das mich ansah. Wir verließen die Lichtung, doch ich spürte ihren Blick im Nacken, bis wir wieder tief im Wald waren. Kein Wort fiel auf dem Rückweg. Mark lief voran, Lilly hinter mir, das Gesicht blass, die Hände verkrampft in ihren Ärmeln. Zurück im Lager entzündete Mark das Feuer. »Heute Nacht bleibst du im Zelt«, sagte er, halb scherzhaft, halb ernst. Ich antwortete nicht. Der Rauch stieg auf, grau und träge, und der Wald stand unbewegt da, als lausche er uns. Später, als die Dunkelheit hereinbrach und Lilly längst in ihrem Schlafsack lag, saß ich am Feuer und starrte in die Flammen. Irgendwo im Dunkeln knackte ein Ast. Einmal. Dann noch einmal, näher. Ich wandte den Blick zum Waldrand. Da war sie. Ganz still, nur ein paar Meter entfernt. Weißes Kleid, blass leuchtend im Mondlicht, das Gesicht grau, die Augen schwarz wie Leere. Sie bewegte sich nicht, aber ich wusste, dass sie mich ansah. Ich öffnete den Mund, doch kein Laut kam heraus. Nur mein Herzschlag hämmerte laut gegen die Stille. Dann, ein Wimpernschlag, war sie verschwunden. Nur der Rauch blieb, der sich im Wind auflöste. Ich rannte zu Marks Zelt. »Sie war da«, keuchte ich. »Ich hab sie gesehen, direkt da!« Er trat verschlafen heraus, rieb sich die Augen. »Ethan, du musst dich beruhigen. Niemand war da. Doch, ich schwöre es.« Er sah mich an, lange, dann seufzte. Vielleicht war es ein Traum. »Leg dich hin. Ich übernehme die erste Wache, okay?« Ich nickte, unfähig zu widersprechen. Doch als ich wieder in meinem Zelt lag, starrte ich die ganze Nacht auf die dünne Stoffwand. Und jedes Mal, wenn der Wind daran rüttelte, war ich sicher, dass sie draußen stand und wartete. Als ich erwachte, war der Himmel fahl und die Luft kühl. Das Feuer war erloschen, der Rauch längst verweht. Ein schwacher Wind strich über die Lichtung, trug den Geruch von nasser Erde und kalter Asche mit sich. Für einen Moment wusste ich nicht, ob es noch Nacht oder schon Morgen war. Nur das leise Tropfen des Taus von den Blättern verriet mir, dass ein neuer Tag begonnen hatte. Ich setzte mich auf, mein Nacken steif, meine Hände feucht vom Schweiß. Ich hatte kaum geschlafen und jedes Geräusch der Nacht hatte sich eingebrannt. Das Knacken der Äste, das Wispern im Wind, die Vorstellung, dass draußen etwas stand und wartete. Lilly kam gerade aus ihrem Zelt, die Haare zerzaust, die Augen müde. »Ist Dad schon wach?«, fragte sie und sah sich um. Ich runzelte die Stirn. Das Zelt meines Vaters war offen, der Reißverschluss halb heruntergezogen. Die Schlafmatte war leer, der Schlafsack zur Seite geschoben. »Er ist vielleicht zum See gegangen«, sagte ich, doch meine Stimme klang unsicher. Lilly zog sich die Jacke enger um die Schultern. »So früh? Ohne was zu sagen?« Ich trat näher an das Zelt. In der Ecke lag Marks Notizbuch, daneben seine Taschenlampe. Seine Stiefel standen ordentlich vor dem Eingang. Er war barfuß gegangen. Das war nichts, was er je tun würde. Etwas lag auf dem Schlafsack. Ich beugte mich hinunter. Es war ein kleiner Stoffbeutel, der gleiche wie der, den ich am Abend zuvor gefunden hatte, nur etwas größer. Die Naht war grob, der Stoff dunkel von Feuchtigkeit. »Ethan«, flüsterte Lilly. Ich öffnete den Beutel vorsichtig. Darin lagen wieder Knochen. Länger, dicker, diesmal eindeutig menschlich. Zwischen ihnen ein Stück Stoff, zerrissen, mit einer blassroten Naht, die ich sofort erkannte, von Marks Jacke. Ich ließ den Beutel fallen, als hätte er gebrannt. »Das ist nicht möglich«, murmelte ich. Lilly trat zurück. »Sag, dass das ein Scherz ist.« Ich schüttelte den Kopf. Meine Beine fühlten sich plötzlich schwer an. »Wir müssen ihn suchen.« Wir riefen seinen Namen. Zuerst leise, dann lauter. Schließlich schrie Lilly ihn heraus, bis ihre Stimme brach. Keine Antwort. Nur das Echo, das zwischen den Bäumen zurückkam, gedämpft und fremd. Wir liefen zum See. Das Wasser lag spiegelglatt. Kein Boot, kein Schatten, keine Spur. Nur das eigene Spiegelbild, verzerrt durch die Bewegung des Windes. »Vielleicht ist er in den Wald gegangen«, sagte Lilly atemlos. »Ohne Stiefel?« Sie schwieg. Ich sah die Uferlinie entlang. Keine Fußspuren, keine Schleifspuren, nichts. Nur der Boden, unberührt, als hätte nie jemand hier gestanden. Ich ging zurück zum Zeltplatz, suchte nach Zeichen. Das Gras war niedergedrückt, aber nicht zerrissen. Kein Blut, kein Kampf. Es war, als hätte sich Mark einfach in Luft aufgelöst. »Wir müssen Ben rufen«, sagte Lilly schließlich. »Er hat doch das Funkgerät dagelassen.« Ich nickte. Doch als ich den Rucksack öffnete, war das Gerät verschwunden. Nur das Kabel lag noch darin. Jemand musste es genommen haben, oder etwas. Der Wind drehte, kam nun aus dem Norden. Ich spürte, wie sich die Luft veränderte. Kälter, schwerer. Wir gehen nicht zum Steinkreis, sagte ich. Lilly sah mich an, als wollte sie widersprechen, dann nickte sie. Nein, nie wieder dahin. Wir sammelten Holz, entzündeten ein neues Feuer. Die Flammen flackerten, doch sie spendeten keine Wärme. Ich konnte mich nicht vom Wald lösen. Die Baumstämme schienen näher gerückt zu sein, als hätte der Wald selbst beschlossen, uns einzuschließen. Stunden vergingen. Wir riefen weiter, liefen den Pfad hinunter, bis zu der Stelle, wo wir gestern den ersten Farn gesehen hatten. Es gab keinen Hinweis, keine Spur von ihm. Als der Nachmittag kam, sank Lilly auf einen Stein. Er kommt zurück, sagte sie, als müsste sie sich selbst davon überzeugen. Er ist vielleicht nur weggelaufen, um nachzudenken. Ich wollte ihr zustimmen, aber ich konnte nicht. Ich erinnerte mich an den Beutel, an die Knochen, an das Stück Stoff. Ich sah ihr in die Augen und wusste, dass auch sie es nicht glaubte. Der Himmel färbte sich orange, dann grau. Wir saßen schweigend am Feuer, hörten das Holz knacken. Das Licht wurde schwächer, die Schatten länger. »Wenn er bis morgen früh nicht zurück ist«, sagte ich, »gehen wir zum Landeplatz. Vielleicht ist Ben früher da.« Lilly nickte stumm. Als die Nacht kam, blieb der Himmel wolkenlos. Der Mond spiegelte sich im See wie eine trübe Scheibe. Ich saß mit einem Stock in der Hand am Feuer, unfähig, mich hinzulegen. Einmal glaubte ich, Schritte im Wald zu hören. Ich rief seinen Namen, doch keine Antwort kam. Nur ein fernes, langgezogenes Rascheln, das sich anhörte wie Kleidung, die über Äste streifte. Lilly schlief irgendwann ein, zusammengerollt in ihrem Zelt. Ich blieb wach, bis die Flammen zu Glut wurden. Dann sah ich es. Am Rand der Lichtung, zwischen zwei Bäumen, eine Bewegung. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Schatten, aber dann trat er ins schwache Licht. Ich erkannte die Gestalt sofort. Das gleiche weiße Kleid, die blasse Haut, das Haar, das im Wind hing wie Nebel. Doch diesmal war etwas anders. In ihrer Hand hielt sie etwas Dunkles, Schlaffes. Ich stand auf, das Herz hämmerte. »Wo ist er?« rief ich, aber meine Stimme war nur ein Flüstern. Die Gestalt hob den Kopf. Ihr Gesicht war leer, die Augen schwarz, ohne Licht. Dann ließ sie das, was sie hielt, fallen. Etwas fiel dumpf auf den Boden, außerhalb des Feuerscheins. Ich wich zurück, stolperte fast über den Holzstapel. Als ich wieder hinsah, war sie verschwunden. Ich ging nicht hin. Ich konnte nicht. Ich setzte mich an das Feuer, das Holz in den Händen, bis der Morgen graute. Als die Sonne aufging, fand ich den Mut, zum Rand der Lichtung zu gehen. Dort, wo sie gestanden hatte, lag nur ein kleiner Stofffetzen, ein Stück von Marks Hemd, mehr nicht. Keine Knochen, keine Spuren. Ich wusste, was es bedeutete. Mark war nicht mehr auf dieser Seite des Waldes. Und was immer ihn geholt hatte, war noch hier. Der Tag verging ohne Richtung. Wir liefen suchend durch den Wald, bis uns die Beine schmerzten. Keine Spur, kein Laut, nichts. Der Wind hatte die wenigen Fußabdrücke verweht, die wir vielleicht hätten deuten können. Es war, als hätte der Boden selbst beschlossen, alle Beweise zu verschlucken. Lilly redete kaum noch. Ihre Augen waren rot vor Müdigkeit und Angst. Sie saß oft einfach da und starrte auf den See, als hoffte sie, unser Vater würde plötzlich aus dem Nebel treten. Ich spürte denselben Druck, dieselbe innere Leere, doch ich wusste, dass ich etwas tun musste. Stillzuhalten bedeutete, verrückt zu werden. Am Nachmittag sammelte ich Holz, mehr aus Reflex als aus Notwendigkeit. Meine Hände zitterten, als ich die Äste aufeinander legte. Der Himmel verdunkelte sich, obwohl es noch nicht Abend war. Das Licht wurde bläulich und fahl. Der See wirkte nun schwarz. »Wir müssen hier weg«, sagte Lilly leise. Wohin? Zurück zum Landeplatz. Vielleicht ist Ben früher da. Ich nickte, doch mein Blick glitt unwillkürlich in Richtung des Waldes. Wenn wir ihn zurücklassen, er ist tot, Ethan. Ihre Stimme war brüchig, aber fest. Ich weiß es. Ich konnte es nicht aussprechen, aber tief in mir wusste ich, dass sie recht hatte. Und doch war da dieses Ziehen, ein Gefühl, dass er irgendwo war. Nicht fern, aber jenseits dessen, was wir begreifen konnten. Die Sonne sank und das letzte Licht kroch zwischen den Bäumen hervor. Ich saß am Feuer, Lilly im Zelt. Der Rauch stieg gerade auf, formte Schlieren, die sich im Wind verdrehten. Ich dachte an den Steinkreis. Seit gestern war er in meinen Gedanken wie ein Magnet, der mich unaufhörlich zurückzog. Komm zu mir. Die Worte hallten in meinem Kopf wieder, kaum hörbar, eher gefühlt als gehört. Ich richtete mich auf. Der Wald war still, zu still. Ich wusste, was ich tun musste, auch wenn jeder Gedanke daran mir Angst machte. Ich musste dorthin zurück. Irgendetwas wartete dort. Eine Antwort, ein Ende, vielleicht beides. Ich ging leise, um Lilly nicht zu wecken. Mein Messer steckte im Gürtel, die Taschenlampe in der Hand. Der Weg war kaum sichtbar, doch ich erinnerte mich an jede Biegung, jeden umgestürzten Stamm. Der Boden war feucht und der Nebel hing zwischen den Stämmen wie Atem. Je näher ich der Lichtung kam, desto stärker wurde die Kälte. Es war keine gewöhnliche Kälte. Sie kroch unter die Haut, machte das Atmen schwer, als würde die Luft selbst dichter werden. Dann trat ich in den Kreis. Die 7 Steine ragten still in den Himmel, grau und fremd. Das Gras zwischen ihnen war trocken, obwohl der Rest des Waldes feucht war. Ein Gefühl von Druck lag in der Luft, als würde die Erde selbst ein Geheimnis bewahren. Ethan. Die Stimme kam von überall und nirgendwo. Sie war leise, fast liebevoll. Ich drehte mich um. Zwischen 2 Steinen stand sie. Die Gestalt war jetzt deutlicher als je zuvor. Eine Frau, vielleicht in meinem Alter, vielleicht älter, schwer zu sagen. Ihre Haut war blass wie Knochen, das Kleid zerrissen, und doch bewegte es sich, als wehte Wind hindurch, obwohl keiner da war. Ihre Augen waren leer, aber sie sah mich an. »Wo ist mein Vater?« fragte ich, und meine Stimme klang fremd. Sie trat einen Schritt vor. Unter ihren Füßen verdorrte das Gras. »Er ist gegangen«, flüsterte sie, »wie die anderen.« »Was meinst du?« Sie hob den Arm, zeigte auf den Boden zwischen den Steinen. Ich folgte ihrem Blick. Zuerst sah ich nichts, dann fiel das Licht meiner Lampe auf einen Fetzen Stoff, auf eine Jacke, halb im Boden versunken. Darunter lagen Knochen, groß, gelblich, von Erde bedeckt. Ich wich zurück. »Nein, er ist bei mir«, sagte sie. »Warum?« »Weil er gerufen hat, so wie du.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich will ihn zurück.« Sie neigte den Kopf leicht, fast mitleidig. »Niemand kommt zurück, Kind. Der Kreis nimmt, was ihm gehört.« Ich spürte, wie der Boden unter mir vibrierte. Ein tiefes Grollen, kaum hörbar, aber körperlich spürbar. Der Wind setzte ein, drehte sich im Kreis, als würde er von den Steinen selbst gelenkt. »Warum ich?« schrie ich gegen den Lärm. »Weil du hörst, was andere nicht hören können.« Ihre Stimme wurde lauter, eindringlicher. »Weil du ihn suchst. Und was sucht, wird gefunden.« Das Licht meiner Lampe flackerte. Dann erlosch sie. Die Dunkelheit war total. Ich sah nur sie, ihre bleiche Gestalt, die plötzlich näher war, als wäre sie durch den Raum geglitten. Sie hob die Hand, legte sie an meine Stirn. Ihre Haut war eiskalt. Bilder durchzuckten meinen Kopf. Gesichter, Kinder, Männer, Frauen, alle, die einst hier gestanden hatten. Ihre Körper zerfielen, ihre Stimmen hallten in meinem Schädel wider. Der Kreis verschlang sie, eine nach der anderen. Ich sah Mark. Sein Blick war leer. Sein Mund bewegte sich, doch kein Laut kam heraus. Er stand neben ihr, als Teil der Schatten.
»Vater!«
schrie ich. Er streckte die Hand nach mir aus, doch bevor ich sie greifen konnte, brach alles in sich zusammen. Die Stimmen wurden lauter, die Luft drückte auf meine Brust und der Boden bebte. Ich stolperte zurück, fiel auf die Knie. Etwas zog an mir, als würde der Kreis mich verschlingen wollen. Mit letzter Kraft riss ich mich los, stürzte aus der Lichtung, stolperte durch den Wald. Ich rannte, bis meine Lungen brannten. Der Nebel umschlang mich. Die Bäume verschwammen zu grauen Linien. Irgendwann brach ich zusammen, das Gesicht im feuchten Moos. Das Letzte, was ich sah, bevor das Bewusstsein schwand, war der Himmel. Zwischen den Ästen über mir drehte sich etwas. Kein Vogel, kein Schatten, sondern ein Kreis aus Licht, der sich langsam über mir schloss. Dann wurde alles schwarz. Ein stechender Schmerz im Kopf riss mich aus der Dunkelheit. Ich lag auf kaltem Boden. Meine Kleidung war feucht und jeder Atemzug brannte in der Brust. Über mir waberte Nebel, milchig und dicht, sodass ich kaum die Baumkronen erkennen konnte. Für einen Moment wusste ich nicht, wo ich war. Dann sah ich die Umrisse der Steine. Hoch, unbeweglich, grau. Ich lag mitten im Steinkreis. Ich richtete mich mühsam auf. Der Boden unter mir war hart, trocken, als wäre hier seit Jahren kein Regen gefallen. Meine Hände zitterten. Schmutz und Blut klebten an den Fingern. Ich erinnerte mich an die Gestalt, an Marks leeren Blick, an die Hand auf meiner Stirn. Es war keine Vision gewesen. Irgendetwas hatte mich dort berührt. Ein dumpfer Schlag hallte durch den Wald, gefolgt von einem fernen Motorengeräusch. Es klang unwirklich, fast fehl am Platz in dieser Totenstille. Dann hörte ich Stimmen. Echte, klare Stimmen. »Hier drüben! Ich hab was gefunden!« Zweige knackten. Schritte näherten sich. Lichtblitze drangen durch den Nebel. Taschenlampenstrahlen. Eine kräftige Gestalt tauchte zwischen den Bäumen auf. Ein Mann in Uniform, die Weste mit dem Aufdruck Ranger Service. »Gott sei Dank«, murmelte er. »Bleib ruhig, Junge. Ich bin Ranger Walker. Wie heißt du?«
»Ethan«,
brachte ich mühsam hervor.
»Mein Vater ist... Er ist verschwunden.«
Walker kniete sich neben mich. Seine Augen musterten den Kreis, dann mich. »Wie lange warst du hier?«
»Ich weiß es nicht«, flüsterte ich. »Ich bin gestern Nacht losgegangen.«
Er winkte jemanden heran. Eine Frau trat aus dem Nebel, trug eine Sanitätstasche. Ihr Namensschild verriet Jenna Lee. Sie tastete meinen Puls, prüfte meine Pupillen.
»Unterkühlung, leichter Schock«, sagte sie knapp. »Wir müssen ihn zum Ufer bringen.«
Ich sah mich um.
»Wo ist Lily?«
»Deine Schwester?« Walker nickte.
»Wir haben sie gefunden. Sie war am Lagerplatz. Sie ist unverletzt, aber sehr verstört.«
Mir fiel ein Stein vom Herzen. »Und mein Vater?« Der Ranger schwieg kurz. Dann sagte er leise, »Wir suchen noch.« Sie halfen mir auf, stützten mich. Ich stolperte, doch Walkers Griff war fest. Wir gingen den Pfad entlang, den ich Stunden zuvor gerannt war. Der Nebel lichtete sich allmählich und das Licht der Sonne stach grell in meine Augen. Als wir die Lichtung mit dem Lager erreichten, sah ich Lily neben dem Feuer sitzen, in eine Decke gehüllt. Als sie mich sah, sprang sie auf und lief zu mir.
»Ich dachte, du wärst tot.«
Sie schlug mir mit den Fäusten gegen die Brust, dann klammerte sie sich an mich.
»Ich bin hier«, sagte ich tonlos. »Ich bin hier.«
Walker gab den anderen Rangers ein Zeichen. »Pack das Lager ein, wir bringen sie zum Ufer. Der Pilot wartet.«
»Ben?«
fragte ich.
»Ja«,
antwortete Walker. »Er hat Alarm geschlagen, als ihr euch nicht gemeldet habt. Er kam heute früher und hat den Suchflug gestartet. Wir haben euch durch Zufall gefunden.«
»Zufall?« Das Wort klang hohl in meinen Ohren. Ich wusste, dass es kein Zufall war. Der Weg zum See dauerte fast eine Stunde. Ich schwieg die meiste Zeit. Lilly hielt meine Hand, als würde sie mich sonst verlieren. Ich fühlte mich leer, ausgebrannt. Der Wald wirkte bei Tageslicht harmlos. Vögel sangen, das Wasser glitzerte. Doch in mir war die Kälte geblieben, diese unsichtbare Schicht, die selbst das Licht nicht durchdringen konnte. Am Ufer lag das Wasserflugzeug, das metallene Heck glänzte im Sonnenlicht. Ben Ortega stand daneben, das Gesicht angespannt. »Verdammt, Junge«, sagte er, als er mich sah. »Ich hab euch fast abgeschrieben. Was ist passiert?« Ich sah ihn an. »Ich weiß es nicht. Mein Vater ist verschwunden. Etwas hat ihn geholt.« Walker warf mir einen warnenden Blick zu. »Wir reden später, Ethan. Jetzt steig bitte ein.« Im Flugzeug roch es nach Öl und Metall. Jenna legte mir eine Decke um die Schultern, überprüfte meine Temperatur. Lilly saß neben mir, starrte schweigend aus dem Fenster. Als die Maschine abhob, sah ich hinunter. Der See wurde kleiner, der Wald zog sich zu einem grünen Teppich zusammen. Alles sah friedlich aus. Unschuldig. Dann, als wir eine Wolkenbank durchquerten, riss sie kurz auf. Und ich sah ihn. Mitten auf der Lichtung, dort, wo die Steine standen, eine Gestalt. Weiß, reglos, kaum mehr als ein Schatten im Nebel. Sie stand genau dort, wo ich gelegen hatte. »Da!« rief ich und deutete nach unten. Ben blickte aus dem Fenster. »Ich sehe nichts.« Die Wolken schlossen sich und der Anblick verschwand. Ich ließ mich in den Sitz sinken. Mein Herz raste. »Ethan«, fragte Lilly, »was ist los?« »Nichts«, flüsterte ich. »Ich hab nur etwas gesehen.« Der Rest des Fluges verlief schweigend. Das Dröhnen des Motors füllte die Stille, während der See unter uns kleiner wurde, bis er nur noch ein blauer Punkt war. Als wir landeten, wartete ein Krankenwagen am Ufer. Walker sprach mit zwei Männern in Uniform, reichte ihnen meine Personalien. Ich hörte Bruchstücke seiner Worte. Keine Spuren, keine Anzeichen von Gewalt, nur der Junge im Kreis. Jenna führte mich hinein. Die Trage war kalt, das Licht grell. »Du bist in Sicherheit«, sagte sie beruhigend. Ich schloss die Augen. Doch selbst in der Helligkeit des Krankenwagens sah ich sie wieder. Das bleiche Gesicht, den leeren Blick, die kalten Lippen, die sich formten, als wollten sie meinen Namen sprechen. »Ethan«. Ich öffnete die Augen. Niemand sprach. Nur das monotone Piepen des Herzmonitors füllte den Raum. Ich wusste, sie war nicht fort. Der Kreis hatte mich gesehen. Und was der Kreis einmal gesehen hatte, ließ er nicht los. 2 Tage nach der Rettung lag ich in einem Krankenhausbett, das Fenster halb geöffnet, während der Wind den Geruch von Desinfektionsmittel und kaltem Regen hereintrug. Mein Körper fühlte sich an wie ein Fremder in meiner eigenen Haut. Die Ärzte sprachen von Dehydrierung, Schlafmangel, leichter Unterkühlung, nichts, was sie nicht behandeln konnten. Aber niemand sprach über das, was ich gesehen hatte. Ein Psychologe kam, stellte Fragen in sanfter Stimme, die mir wie Messerklingen vorkamen. »Du hast also eine Gestalt gesehen, Ethan? Beschreib sie mir.« Ich erzählte es so, wie es war. Weißes Kleid, blasse Haut, leere Augen. Er schrieb mit, nickte, und als ich fertig war, sagte er, »Traumatische Erlebnisse können Halluzinationen hervorrufen. Der Geist schützt sich vor dem, was zu schmerzhaft ist.« »Es war keine Halluzination«, sagte ich. »Ich habe sie gesehen. Und sie hatte meinen Vater.« Der Arzt legte den Kopf leicht schief, wie man es bei einem Kind tut, das Unsinn redet. »Dein Vater gilt als vermisst. Die Suchmannschaften haben das Gelände abgesucht. Kein Hinweis auf einen Kampf, keinen Körper. Wir werden ihn weitersuchen.« »Sie werden nichts finden«, flüsterte ich. Er antwortete nicht. Nur das leise Kratzen seines Stiftes war zu hören, während er etwas in seine Mappe schrieb. 3 Tage später durften wir gehen. Lilly war still geworden. Sie sprach kaum, hielt sich an der Hand unserer Mutter fest, als wäre sie sonst verloren. Sarah versuchte stark zu wirken, aber ich sah, wie ihre Lippen zitterten, wenn sie glaubte, ich bemerkte es nicht. Das Haus fühlte sich fremd an, als wir zurückkehrten. Alles war, wie wir es verlassen hatten. Die Teller auf dem Küchentisch, Marks Jacke an der Garderobe, der Geruch nach Kaffee, der längst verflogen war. Nur, dass er nicht mehr durch die Tür kam. Am Abend setzte ich mich an seinen Schreibtisch. Seine Notizen lagen dort, sorgfältig sortiert. Handgeschriebene Karten, Skizzen, Orte, die er bereisen wollte. Auf einem Blatt fand ich einen Satz, mit Bleistift notiert. Manche Orte erinnern sich an jeden Schritt. Ich wusste nicht, wann er das geschrieben hatte, aber die Schrift war unruhiger als sonst. Die Tage danach verschwammen. Reporter riefen an, Nachbarn kamen mit Blumen, dann wieder Stille. Die Polizei fand keine neuen Spuren. Sie sagten, Mark sei wohl gestürzt, in den See gefallen, die Strömung hätte den Körper fortgetragen. Eine einfache, saubere Erklärung. So sauber, dass sie falsch klingen musste. Nachts begann es wieder. Zuerst waren es Geräusche. Ein leises Klopfen, manchmal an der Wand, manchmal am Fenster. Ich stand auf, ging durch das Haus, fand nichts. Dann kamen die Träume. Ich sah den Steinkreis, wie Nebel zwischen den Steinen schwebte. Ich hörte das Flüstern, dieselben Worte, die mich damals gelockt hatten. Komm zu mir. Und immer wenn ich aufwachte, lag auf meinem Nachttisch ein kleiner Knochen. Weiß, sauber, makellos. Am 3. Morgen zeigte ich ihn meiner Mutter. Das ist bestimmt von einer Katze, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Vielleicht hat Lilly etwas gesammelt. Lilly sammelt keine Knochen, Mom. Sie wandte sich ab. Wir haben genug durchgemacht. Bitte, lass uns einfach zur Ruhe kommen. Aber Ruhe kam nicht. Ich begann zu recherchieren. Die Insel war namenlos auf den meisten Karten, doch in alten Aufzeichnungen tauchte sie auf. Zuerst in einem Expeditionsbericht von 1887. Damals hatten Holzfäller dort gearbeitet. 5 Männer verschwanden innerhalb von 2 Wochen. Der Ort wurde Insel des hungrigen Geistes genannt. Ein anderer Bericht von 1932 erzählte von einer Familie, die dort Urlaub machte. Nur das jüngste Kind kehrte zurück. Es sprach nie wieder. Ich fand Fotos, vergilbt und unscharf. Auf einem davon sah man die Steine. Sie standen in exakt derselben Anordnung wie heute. Ich zeigte die Ausdrucke Dr. Patel, meiner Therapeutin, die mir die Klinik empfohlen hatte. Das sind alte Geschichten, sagte sie ruhig. Manchmal suchen wir Muster, wo keine sind. Dein Vater ist verschwunden und du suchst eine Erklärung. Ich suche die Wahrheit, antwortete ich. Sie lächelte traurig. Die Wahrheit ist, dass du überlebt hast. Manchmal ist das alles, was wir bekommen. Ich verließ die Praxis und wusste, dass sie sich irrte. In dieser Nacht hörte ich das Flüstern wieder, leise, aber nah, aus dem Flur, direkt vor meiner Tür. Ethan! Ich setzte mich auf, das Herz raste. Dad? Es antwortete nichts. Nur ein Schatten bewegte sich an der Wand, langgezogen wie von einem Menschen, der nicht da war. Ich stand auf, öffnete die Tür, und da lag wieder etwas auf dem Boden. Ein Knochen, diesmal größer, vielleicht ein Finger. Ich starrte ihn an, bis mir schwindelig wurde. Dann trat ich zurück, schloss die Tür und schob den Schreibtischstuhl davor. Am nächsten Morgen war der Knochen verschwunden. Ich sagte niemandem etwas. Lilly schlief schlecht. Mutter weinte heimlich. Es hatte keinen Sinn, sie noch mehr zu beunruhigen. Doch ich wusste, dass es nicht vorbei war. Der Kreis war offen geblieben und ein Teil von mir gehörte jetzt zu ihm. Als ich eines Abends am Fenster stand, sah ich es wieder. Im Garten, bei der alten Buche. Etwas Weißes bewegte sich zwischen den Schatten. Keine Gestalt diesmal, nur ein Schimmer, der sich im Wind drehte und dann verschwand. Ich ging zu Bett, doch bevor ich einschlief, hörte ich in der Ferne einen Laut, der wie eine Stimme klang. Nicht laut, nicht drohend, nur traurig. Und in dieser Traurigkeit lag ein Versprechen. Ich wusste, sie würde mich wieder rufen. Und irgendwann würde ich antworten. Ein halbes Jahr war vergangen, seit wir die Insel verlassen hatten. Der Winter kam früh und der Himmel über unserer Stadt hatte die gleiche graue Farbe wie der See damals. Es fühlte sich an, als hätte sich die Kälte von dort in alles gelegt, in die Straßen, in das Haus, in mich. Die Suche nach Mark war offiziell beendet. Das Wort vermisst war durch verstorben ersetzt worden. Es gab keinen Körper, kein Grab, nur einen symbolischen Stein auf dem Friedhof am Stadtrand. Mutter hatte darauf bestanden, eine Beisetzung abzuhalten. Sie sagte, man müsse etwas haben, woran man sich festhalten kann, wenn man loslässt. Ich hatte seit Wochen kaum geschlafen. Die Träume kamen noch immer, unregelmäßig, aber jedes Mal gleich. Der Steinkreis, das Flüstern und zwischen den Monolithen mein Vater, bleich, die Hand ausgestreckt, als wollte er mich zurückholen oder warnen. Ich wachte schweißgebadet auf und wusste, dass ich noch immer Teil von diesem Ort war. An einem Samstag im Februar beschloss ich, zum Friedhof zu gehen. Mutter war auf einer Geschäftsreise, Lilly besuchte Freunde. Ich wollte allein sein. Vielleicht, so dachte ich, könnte ich dort etwas verstehen. Der Weg führte über eine Allee aus kahlen Bäumen, deren Äste sich wie Finger ineinander verschränkten. Schnee lag in dünnen Schichten auf den Wegen, knirschte unter meinen Schritten. Der Wind trug den Geruch von Erde und Metall mit sich. Den Geruch, den Friedhöfe im Winter haben, still und schwer. Marks Gedenkstein stand am Ende einer Reihe, neben einem verwitterten Engel. Der Name war schlicht eingraviert. Mark Miller, geliebter Ehemann und Vater. Darunter nur ein Strich, kein Sterbedatum. Ich blieb davor stehen, die Hände tief in den Taschen, den Atem in weißen Wolken vor mir. Lange sagte ich nichts. Worte fühlten sich bedeutungslos an. Dann flüsterte ich, ich weiß, dass du nicht einfach gegangen bist. Der Wind wurde stärker, strich über den Schnee und ließ ihn aufwirbeln. Es klang, als würde etwas antworten. Ein Hauch, kaum zu fassen. Ich hab sie gesehen, Dad, sagte ich leise. Ich weiß, was dich geholt hat. Eine Amsel schoss aus einem nahen Busch und das Geräusch ließ mich zusammenzucken. Ich lächelte schwach über mich selbst. Vielleicht war ich wirklich verrückt geworden. Vielleicht hatte Dr. Patel recht. Vielleicht hatte mein Kopf die Schrecken des Waldes zu Geistern gemacht. Aber dann hörte ich es. Mein Kind! Die Stimme war so nah, dass mir das Herz stillzustehen schien. Ich fuhr herum. Suchte nach jemandem, nach irgendetwas, aber da war niemand. Nur der Wind, der leise durch die kahlen Zweige fuhr. Ich drehte mich wieder zum Stein. Mein Atem ging schneller. Dad? Mein Kind. Diesmal war es deutlicher. Die Stimme war warm, vertraut, aber sie klang, als käme sie von weit her, gedämpft, wie durch Wasser. Wo bist du? Rief ich, doch meine Worte verhallten zwischen den Grabsteinen. Ich ging einen Schritt zurück, stolperte fast über den gefrorenen Boden. Der Wind legte sich, die Stille wurde drückend. Ich spürte plötzlich, dass ich nicht allein war, kein Geräusch, kein Schatten, nur diese Gewissheit wie ein kalter Finger im Nacken. »Ich will dich sehen«, flüsterte ich. »Bitte«. Für einen Moment glaubte ich, eine Gestalt zu erkennen, am Rand der Allee, zwischen den verschneiten Eiben, hochgewachsen, reglos. Doch als ich hinblickte, war sie fort. Die Sonne stand tief, das Licht schien durch die Äste und brach sich in winzigen Eiskristallen, die in der Luft tanzten. Und dann kam die Stimme noch einmal. Sanfter, fast traurig. Geh nicht zurück. Ich fror ein. Der Wind war verstummt, jedes Geräusch verschwunden. Nur diese drei Worte hallten in meinem Kopf. Was meinst du damit? Fragte ich. Keine Antwort. Nur die ferne Glocke der Kirche, die die Stunde schlug. Ich stand noch lange dort, bis die Schatten der Grabsteine länger wurden und die Dämmerung den Himmel färbte. Dann legte ich die Blumen, die ich mitgebracht hatte, neben den Stein. Gelbe Winterastern, seine Lieblingsblumen. Als ich mich abwandte, fiel mein Blick auf den Schnee am Boden. Neben meinen eigenen Fußspuren waren andere. Sie verliefen parallel, setzten sich genau neben meine. Zwei Reihen nackter, schmaler Abdrücke, die im Schnee endeten, als hätte jemand sie in die Luft gezeichnet. Mir wurde übel. Ich wich zurück. Doch der Boden unter mir fühlte sich plötzlich weich an, nachgiebig, als hätte sich das Erdreich bewegt. Ich rannte los, den Weg hinunter, ohne mich umzusehen. Erst zu Hause kam ich wieder zur Ruhe. Ich setzte mich auf mein Bett. Das Herz raste noch immer. War die Stimme wirklich real gewesen? Hatte der Frost nur seltsame Laute erzeugt? Doch ich wusste, was ich gehört hatte. Es war die Stimme meines Vaters. Diese Worte, geh nicht zurück, hallten in mir nach. Wieder und wieder. Doch ich verstand sie nicht. Was meinte er? Zurück wohin? Ich sah auf meinen Schreibtisch. Auf den Blättern, die ich gesammelt hatte. Zeitungsberichte, alte Aufzeichnungen, die Geschichten von den Verschwundenen. Alle endeten gleich. Niemand kehrte je von der Insel zurück. Vielleicht war es das, was er meinte. Vielleicht wollte er mich warnen. Doch tief in mir wusste ich, dass ich es tun musste. Nicht aus Trotz, nicht aus Wahnsinn, sondern weil ich die Antwort brauchte. Ich konnte nicht in einer Welt leben, in der die Grenzen zwischen Leben und Tod sich so einfach öffneten und niemand es wissen wollte. Ich sah auf die Uhr. Es war fast Mitternacht. Der Wind hatte sich gelegt, die Nacht war still. Doch in der Ferne glaubte ich, ein Flüstern zu hören, nicht laut, aber eindringlich. Mein Kind. Ich schloss die Augen. Und in diesem Moment wusste ich, dass der Krai mich nie losgelassen hatte. Der Entschluss, zurückzukehren, wuchs in mir wie eine Krankheit. Ich wehrte mich anfangs dagegen, redete mir ein, dass ich nur von Schuldgefühlen getrieben wurde. Doch je mehr ich versuchte, das Erlebte zu vergessen, desto stärker wurde der Sog. Jede Nacht kam dieselbe Stimme, dieselbe Bitte. Und irgendwann klang sie nicht mehr wie eine Bedrohung, sondern wie eine Einladung. Ich wartete bis Ende März. Der Schnee war geschmolzen, der Himmel klar. Ich erzählte niemandem von meinem Plan. Lilly war wieder in der Schule, Mutter arbeitete wieder und ich schrieb auf einen Zettel, ich muss etwas beenden. Dann nahm ich den alten Rucksack, ein Messer, eine Taschenlampe und fuhr mit dem ersten Bus zum Hafen. Der See lag still, doch das Wasser war dunkler als je zuvor. Ich bezahlte einen Fischer, der mich gegen Mittag auf die Insel bringen sollte. Er war ein alter Mann, wettergegerbt, mit Händen wie Treibholz. »Da willst du hin?« fragte er misstrauisch. »Da gibt's nichts außer Bäumen und Nebel.« »Ich war schon dort«, antwortete ich. Er musterte mich lange, dann nickte er nur und zog die Leine ein. Das Boot war klein, kaum 4 Meter lang, der Motor hustete beim Start. Wir glitten hinaus auf den See, das Ufer verschwand hinter uns, bis nur noch Wasser und Himmel blieben. Nach etwa einer Stunde erschien die Insel, ein dunkler Fleck im Nebel, still wie ein schlafendes Tier. Als wir näher kamen, verlangsamte der Fischer. »Ich bring dich bis zum Felsen, mehr nicht. Ich hol dich morgen früh, falls du noch da bist.« Ich nickte, stieg aus. Die Stiefel sanken in feuchten Sand. Der Motor entfernte sich, bis nur noch das leise Schlagen der Wellen blieb. Der Wald roch unverändert, modrig, alt, als hätte er mich wiedererkannt. Ich folgte dem Pfad, den ich noch immer kannte, obwohl er längst überwachsen war. Kein Vogel, kein Wind, keine Bewegung. Nur dieses Gefühl, dass etwas unter der Oberfläche der Welt auf mich wartete. Nach vielleicht 40 Minuten erreichte ich die Lichtung. Der Steinkreis stand dort, unberührt, als wäre keine Zeit vergangen. Das Gras war trocken, die Luft kühl. Ich trat über die Schwelle und blieb stehen. »Ich bin zurück«, sagte ich leise. Kein Laut antwortete. Ich holte tief Luft, trat weiter hinein, bis ich in der Mitte stand. Der Himmel über mir schien blasser zu werden, als hätte er Farbe verloren. »Was willst du von mir?« rief ich. »Warum hast du ihn genommen?« Der Wind setzte ein, drehte sich im Kreis. Ein Flüstern begann, erst leise, dann stärker, als würde der Boden selbst sprechen. Ich hörte viele Stimmen, Männer, Frauen, Kinder, doch über allen lag eine, die ich kannte. »Ethan!« Ich drehte mich um. Sie stand da, die Frau in Weiß, genau wie zuvor. Nur diesmal sah sie anders aus. Ihr Gesicht war nicht mehr leer, sondern von etwas Menschlichem durchzogen. Trauer vielleicht oder Hunger. »Du bist wiedergekommen«, sagte sie, und ihre Stimme klang fast sanft. »Ich will meinen Vater zurück.« Sie trat näher, kaum mehr als einen Meter entfernt. »Er ist bei uns. Im Kreis gibt es kein Ende, nur Wandel.« »Dann nimm mich«, sagte ich, »wenn das der Preis ist.« Sie lächelte, ein leises, trauriges Lächeln. »Du warst immer Teil davon, schon seit der ersten Berührung.« Ich spürte, wie sich der Boden bewegte, als würde etwas unter mir atmen. Die Steine begannen zu summen, ein tiefes, vibrierendes Geräusch, das mir durch den Schädel schnitt. Ich wollte weglaufen, doch meine Beine gehorchten nicht. Die Frau streckte die Hand aus. »Komm!« Ich zögerte. Dann griff ich danach. Ihre Haut war eiskalt, doch sie fühlte sich lebendig an. Bilder fluteten in meinen Kopf. Der See, die alten Rituale, Menschen, die vor Jahrhunderten hier standen. Dieselben Gesichter, dieselben Schreie. Sie alle waren Teil eines Kreislaufs, gebunden an diesen Ort, verschmolzen mit ihm. Dann sah ich Mark. Er stand zwischen den Steinen, halb im Schatten, halb im Licht. Sein Gesicht war ruhig, aber seine Augen flehten. »Geh nicht«, sagte er. »Ich kann nicht ohne dich«, flüsterte ich. »Ich bin nicht fort«, antwortete er. »Aber wenn du bleibst, verlierst du dich. Der Kreis gibt nichts zurück.« Die Frau wandte sich ihm zu, ihr Blick verfinsterte sich. »Er gehört uns.« Mark trat einen Schritt vor. »Er ist mein Sohn.« Der Wind heulte auf. Die Luft flackerte wie Hitze über Asphalt. Ich spürte, wie die Hand der Frau sich fester um meine schloss. »Wenn du bleibst«, flüsterte sie, »wird er frei sein.« Ich sah ihn an. Seine Silhouette begann zu verblassen, vom Wind fortgetragen wie Staub. »Lauf, Ethan«, rief er. Ich riss mich los. Ein Schrei hallte durch den Wald, keiner menschlich, sondern uralt, tief, als käme er aus der Erde selbst. Ich stolperte rückwärts, fiel auf die Knie und kroch aus dem Kreis. Der Wind brach ab, die Luft wurde still. Als ich den Blick hob, war die Frau verschwunden. Nur der Steinkreis blieb. Stumm, unbewegt. In der Mitte lag etwas Kleines. Ich ging näher und sah es. Den Knochenbeutel. Ich hob ihn auf, öffnete ihn mit zitternden Fingern. Darin lag nur ein einziger Knochen, glatt, weiß und mit einem Wort eingeritzt. Frei. Tränen brannten in meinen Augen. Ich ließ den Beutel fallen und ging zurück durch den Wald, ohne mich umzusehen. Am Ufer wartete das Boot. Der Fischer sah mich, sagte nichts. Als ich einstieg, fragte er nur, »Hast du gefunden, was du gesucht hast?« Ich nickte. Ja. Er startete den Motor und das Geräusch schnitt durch die Stille wie ein Herzschlag. Als wir das Ufer erreichten, blickte ich zurück. Der Nebel hatte sich wieder über die Insel gelegt und für einen Augenblick glaubte ich, eine Gestalt am Rand des Waldes zu sehen. Groß, ruhig, mit einem Gesicht, das ich kannte. Ich hob die Hand, sagte leise, »Leb wohl, Dad!« Dann drehte ich mich um und ging. Hinter mir blieb nur der See, glatt und still, als hätte er nie etwas anderes gekannt als Schweigen. Doch tief in meinem Inneren wusste ich, der Kreis war nie wirklich geschlossen. Er wartete nur.